DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute: Hitzestress. Nein, Stresstest. Oder neuer Städtebau. Oder noch anderes, vielleicht einfacher. Wir sprechen heute mit den Kuratorinnen des Deutschen Pavillons auf der kommenden Architekturbiennale in Venedig. Die startet am 10. Mai in der Lagunenstadt. Jetzt aber schauen wir hier in Berlin auf schneebedeckte Straßen. Die Pressekonferenz zum Deutschen Architekturbiennale-Beitrag ist gerade zu Ende gegangen. Die vier Kuratorinnen haben spontan zugesagt, hier im schönen Umbau der Borus GmbH am Halleschen Ufer. Vor mir stehen, wir stehen immer bei spontanen Podcasts, Elisabeth Endres, Gabriele Kiefer, Nicole Borgmann und Daniele Santucci. Eigentlich ist alles gesagt und das, was nicht gesagt wurde auf der Pressekonferenz gerade, darf wohl auch nicht gesagt werden wegen Geheimhaltung und Knalleffekt bei der Eröffnung. Also werde ich drumherum fragen müssen. Vielleicht kommt ja doch etwas, ein kleines bisschen dabei heraus. Das DBZ-Team heute bin ich allein, Benedikt Kraft, der sich sehr auf das Gespräch mit den Vieren freut, die vor ihm stehen. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, hier auf dieser Pressekonferenz am Rande einer wirklich großen Pressekonferenz, wo viele Fragen aufgetaucht sind, die ihr gerade auch in kleinen Runden noch beantwortet habt und jetzt Zeit habt für vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, ein kleines Podcast mit der DBZ. Ich fange mal an. Wer möchte denn sagen, wer hat denn das Thema irgendwie erfunden, gefunden?
Also erfunden nicht. Wir haben uns fast zufällig mal getroffen und haben gedacht, wieso probieren wir das nicht, Elisabeth Endres und ich, uns zu bewerben. Und das war eine Woche vor der Deadline und haben dann an Ostern sozusagen einen Marathon gemacht mit dem Titel Stresstest. Inhaltlich, die Zielsetzung war ähnlich, aber natürlich hat sich seitdem auch sehr viel getan. Also das Thema war natürlich der Klimawandel und die Auswirkungen auf die gebaute Umwelt. Das hat sich dann aber in der zweiten Phase dann deutlich verändert, inhaltlich und detailliert.
Aber jetzt habe ich verstanden, wie das Projekt sozusagen entwickelt wurde. Eine Woche vorher ist ja sehr sportlich. Wie groß war das Paket? Also war es eine DIN A4-Seite, der berühmte Bierdeckel, auf dem man etwas skizziert, oder musste es mehr sein?
Es war ein bisschen mehr, aber nicht so viel mehr. Und ich ergänze noch zum Daniele. Es war ein zweistufiges Verfahren. Das war die erste Phase. Aber das Thema Stadtklima, das Thema der Betroffenheit, das war das, was uns wirklich angetrieben hat, uns mit den, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 5 Seiten zu bewerben mit einer ersten Idee, wie sowas aussehen könnte. Aber es war eben die Themenplatzierung und das war uns wichtig, weil aus unserer Erfahrung heraus eben so viel gesprochen wird, geschrieben wird, aber nichts passiert. Nichts passiert in den Ausschreibungen, nichts passiert in den Planungen und immer noch die Prioritäten auf tradierte Dinge gelegt werden, das Geld dahin zu geben, was man schon kennt, statt dem Wesentlichen jetzt mal auch Beachtung zu geben, dass wir das alle auch in Zukunft sonst spüren werden, wenn wir jetzt nicht wirklich anfangen damit. Das war die Idee.
Wer managt denn eigentlich das Team?
Ich glaube, das machen wir alle zusammen. Wir sind ja demokratisch. Und die Idee ist ja wirklich auch, dass unterschiedliche Disziplinen dabei sind. Wir sind aus der Architektur, wir sind aus der Landschaftsarchitektur, wir sind aus der Stadtplanung und von der kuratierenden Seite. Und das spielt ineinander. Was natürlich auch manchmal nicht ganz einfach ist, um die Prozesse dann abzustimmen, weil wir natürlich alle eine sehr deutliche Meinung haben. Aber das Thema ist natürlich so wichtig, dass wir letztlich in die gleiche Richtung marschieren.
Das ist dann ja vielleicht auch ein bisschen der Nachteil dieses Projekts. Du hast gerade gesagt, es sei wichtig. Es wird auch schon lange diskutiert. Das Bundesministerium hat eine Studie rausgebracht. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Da geht es auch um Stresstest der Städte. Das ein bisschen weitergebaut ist. Da geht es nicht nur um Hitze, sondern geht es um Soziales und so weiter, was ja bei euch wahrscheinlich auch noch mit einfließen wird. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man so ein doch irgendwie allgemeines Thema. Es klang ja gerade ein bisschen schon negativ, fand ich auch auf der Pressekonferenz an. Ein Thema, worüber alle irgendwie sprechen und wo alle sagen, ja, das ist ein Thema. Aber wie kriegt man denn da nochmal Neugier erzeugt? Also wie kriegt man das nochmal? Nicht, dass alle sagen, auch nicht schon wieder.
Indem man das Thema so interessant und so immersiv darstellt und so überraschend macht, dass jeder sagt, mein Gott, noch eins, jetzt verstehe ich es endlich. Und ich verstehe, das Thema der Bedrohung ist ja das, wie du richtig sagst, was uns allen bekannt ist. Komischerweise ist auch das Wissen, wie man dagegen vorgehen kann, eigentlich da. Und es ist so offensichtlich, es ist so einfach. Und das wollen wir eben auch zeigen. Es ist alles bekannt, wir müssen nur anfangen. Also es ist tatsächlich nicht nur eine Ausstellung, sondern es ist ganz klar ein Call to Action. Also wir müssen jetzt anfangen, was zu tun. Es ist ein Weckruf. Und das wollen wir eben ganz deutlich machen.
Ja, ist es nicht ein bisschen in allen Zeiten gerade so im Bauen? Wir wissen auch, dass wir nicht mehr so viel Technik einbauen sollten und machen es noch. Wir wissen, dass wir andere Materialien verwenden sollten und wissen, dass die Städte sich erhitzen. Und wir fragen uns doch die ganze Zeit, warum machen wir es nicht? Und das ist eben schon ein Grundtenor unseres Beitrags, nicht zu sagen, man müsste, sondern wenn man es nicht tut, dann passiert das und das wird sich so anfühlen. Ich glaube, so viel können wir sagen, dass es eben das Immersive und nicht nur das Kognitive in uns erwecken soll. Und damit hoffen wir, was Nicola gesagt hat, ist auch interessant und auch spürbar zu machen.
Und ich ergänze noch die Evidenz. Also wir schaffen das auch mit Daten. Und also das, was wir zeigen, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und es geht nicht nur um Gefühl, ganz wichtig, aber auch das, was gespürt wird, wie es den realen Konditionen entspricht. Und dieses datenbasierte, dieses evidenzbasierte ist ganz wichtig. Zum einen, was Hitzestress angeht, aber auch, was die Wirksamkeit von Lösungen, die vorgeschlagen werden, auch.
Es ist kein pädagogischer Ansatz. Es ist ein Ansatz, wo jeder, ob Fachfrau, Fachmann, ob Kleinkind oder von ganz woanders, ganz anderes Fach, sich darauf einlassen kann, sehen kann, fühlen kann und dann hoffentlich getriggert wird, dass wir ein Problem haben.
Hat das gerade die Landschaftsarchitektin gesagt? Ich habe nicht das Gefühl, dass es in der Vergangenheit viele Landschaftsarchitekten gab, die in solchen Projekten mitgearbeitet haben. Wird sich Landschaft dann oder das Ausstellungskonzept auch vor dem Pavillon irgendwie darstellen oder ist dann Landschaft im Haus?
Über das Konzept werden wir zurzeit nichts verraten. Wir glauben an den Überraschungseffekt, dass der was Schönes ist für alle. Aber es ist schon so, dass Landschaftsarchitektur schon eine Rolle spielt, wobei wir eben gesprochen haben, diese Diskussionen, die es auch teilweise ein bisschen schwierig bei uns gab, Architekt, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Planer, vielleicht ja, überlegen wir uns ein neues Wort, weil wir glauben an die Überwindung des sektoralen Denkens und weil es ja bei Stadt um Stadtoberfläche geht, wo auch ganz viel auf dem Boden ist, gewachsener Grund, ja, sind da LandschaftsarchitektInnen wichtig. Und beim Schelling-Preis, hatte ich ja schon gesagt, wo eigentlich so zukünftige Pritzker-Preisträger manchmal erspürt werden, haben Landschaftsarchitektinnen den Preis bekommen. Es ist die Stunde der Landschaftsarchitektur und wir wollen aktuell sein.
Ja, dann bin ich auf die Landschaft im Hause ja sehr gespannt, also wie wir so prinzipiell auf alles gespannt sind. Also ich stelle mir gerade vor, es wird eine Sauna installiert und da geht man dann rein und fühlt, wie heiß es werden kann, wenn es denn so richtig heiß wird. Aber ich meine, das ist ja schön. Also man macht sich jetzt Gedanken und hinterher wird man noch dabei getoppt möglicherweise. Jetzt bezieht ihr euren Stresstest tatsächlich auf das Hitzephänomen, dass wir also insbesondere natürlich in den Städten das Hitzephänomen. Reicht das eigentlich aus oder stellt ihr das noch auf irgendetwas anderes? Also wenn man einen Stresstest für eine Stadt macht, die resilient sein soll, spielen ja unglaublich viele Faktoren eine Rolle. Und da gehört natürlich Hitze mit dazu, klar. Aber kann man das so isoliert betrachten? Kann man das so rausnehmen als einen Aspekt?
Es geht ja nicht nur um Hitze, und Hitze bewirkt ja auch die ganzen anderen Extremwetterphänomene. Die kommen ja nicht alleine, sondern Hitze hat auch immer Starkregen zur Folge und Überschwemmung. Also das wird mit behandelt. Wir haben es nur in dem Falle jetzt tatsächlich mal auf die Hitze fokussiert, weil Überflutung kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Aber das ist schon alles mit Thema.
Diese wirklich Extremwetterereignisse treffen ja in der Regel die es ohnehin immer trifft. Darum ist so ein Thema wie Hitze und Resilienz natürlich auch ein soziales, ein politisches vor allen Dingen. Und da würde mich interessieren, ich meine, das, ihr finanziert das ja zum großen Teil mit Bundesmitteln. Wie frei kann man da sein? Gut, wir haben jetzt demnächst einen Politikwechsel, der uns bevorsteht. Spürt man sowas auch? Jetzt habe ich 5 Fragen gleichzeitig gestellt.
Also erstmal ist natürlich, wir kommen alle aus der Wissenschaft und aus der Lehre, und deswegen ist es wichtig, darzustellen, wie es ist. Ich glaube, das ist uns allen viel wichtig, und das weder der Bund noch Sponsoringpartner haben tatsächlich jetzt ihre eigene Meinung da jetzt einbringen sollen. Das ist von uns 4 die Meinung, dieses Thema aufzugreifen und auch darzustellen. Und sicherlich sind Zahlen, wie das die Prognose ist, dass wir ungefähr 1.000 Obdachlose im Jahr an Hitzestress verlieren. Eine wesentliche Zahl, die auch irgendwo im Pavillon oder in der Publikation erscheinen wird. Und das sind Themen, die hoffentlich von denen, die sie lesen und die dafür verantwortlich sind, auch gelesen werden und ernst genommen werden. Also das ist, wir wollen es nicht verschönen, das Thema. Warum wir vielleicht nur über die Hitze sprechen, beziehungsweise von der Hitze ausgehen, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger zu sagen, ist, dass auch die Prognosen, wie sich unser Wetter entwickeln wird, eben viel mehr über die Hitze darstellen wird und die Folgen, die aus Hitze entstehen. Wir werden sicherlich auch in Zukunft Tage haben, an denen Schneesturm sein wird oder eben auch extreme Kälte herrscht. Aber die Prognosen sind eben, und unsere Städte sind eben gerade in Europa, in Deutschland, nicht unbedingt für diese Hitze gebaut. Es gibt schon immer Städte, die es besser können, weil es dort schon immer wärmer war. Aber explizit im deutschen Pavillon, wo wir auch Europa zeigen, aber natürlich auf die deutschen Städte auch eingehen, ist der Stadtumbau hinsichtlich der Entwicklung für den Sommer wichtig und für die Hitze. Und das ist unsere große Herausforderung, deswegen auch der Fokus darauf.
Wir haben ja auch einen Experten im Team, den Professor Dr. Burkhard Pieske, der Kardiologe ist und eben Experte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der hat aus medizinischen Studien natürlich auch jetzt uns gesagt, der Fokus lag tatsächlich bei der Gesundheit oft auf Kältetoten in der Stadt. Also da sind eben genau diese vulnerablen Gruppen, die Sie auch angesprochen haben, die betroffen sind. Aber tatsächlich hat sich das geändert. Also es gibt mehr Hitzetote, denn es Kältetote gibt.
Das würde ich noch ergänzen. Also klar, es stimmt, es gibt mehr Hitzetote, und die werden auch millionenfach in den nächsten Jahren sein. Aber von wegen Thema soziale Stadt, es trifft die Schwachen, es trifft Kleinkinder, Babys, es trifft die Alten, es trifft kranke Menschen, weil Medikamente anders wirken. Schwanger ist nicht schwach, aber empfindlich. Es gibt mehr Frühgeburten, es trifft die Obdachlosen. Ja, da gibt es schon mehr Hitzetote als Kältetote. Und es trifft halt Flora und Fauna auch. Und wenn der Mensch sich nicht drüber stellen will, und muss er das auch akzeptieren. Und Hitzestress tötet Bäume, Hitzestress wandelt die Fauna. Es gibt aggressivere Wespen, australische Hornissen, invasive Art, fressen unsere Honigbienen und. Der Götterbaum, wunderschön anzuschauen, toll, aber wächst wie wild, hier in Berlin vor allem oder auch in anderen Städten, höchst gefährlich, weil er wirklich Mauerwerk gesprengt. Also es ist von daher nicht nur ein Hitzethema, es ist ein Hitzethema, das aber dann auch ein soziales Thema ist, weil wir wollen Demokratie und wollen gerecht sein und auch Biodiversität, also auch Flora, Fauna und Böden schützen will.
So, vorletzte Frage, damit wir in den 10 Minuten bleiben, die wir schon überschritten haben wahrscheinlich. Thema der Vernetzung. Seid ihr alleine? Also das Nationale funktioniert ja bei so einem Thema ja schon mal überhaupt gar nicht mehr. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass alle Architektur-Biennale-Beiträge auf die Nachbarn gucken, international gucken Und beim letzten Beitrag hat man es sehr schön gesehen, es wird auch die Venezianer Stadtgesellschaft mit einbezogen. Gibt es da so einen Aspekt, dass ihr das Thema sozusagen etwas breiter spielt?
Zum einen sind wir sehr stark mit dem übergeordneten Thema der Biennale verknüpft. Also es war ein Zufall, aber natürlich ist es die Relevanz des Themas betrifft natürlich die gesamte Biennale. Das heißt, es gibt einen starken Austausch mit dem Kuratorenteam von Carlo Ratti. Unser Thema ist ein Thema der Stadt. Das heißt, natürlich gibt es eine starke Verbindung zu Stadträumen. Und wir werden das auch im Rahmenprogramm umsetzen, dass wir andere Städte einbeziehen. Das ist schon vorgesehen. Ja, beziehungsweise wo dann Veranstaltungen beziehungsweise Workshops, Stresstest woanders bringen, weil es ja ein allgemeines Thema ist. Und zurück zur Frage des nationalen Pavillons, das war für mich immer so die Frage, ja, Hitzestress ist kein deutsches Thema, es ist ein Thema für die gesamte Welt. Welchen Sinn haben jetzt noch nationale Pavillons in einer globalen Krise und in Themen, die uns alle als Menschen betreffen. Allerdings, was wirklich da die Relevanz ist, ist, wie es in den einzelnen Ländern auch, welche Regelwerke, welche Umsetzungsmöglichkeiten, welche Prozesse stattfinden und wie differenzieren sie sich untereinander. Das heißt, wir werden auch Beispiele natürlich aus anderen Ländern zeigen, weil als Inspiration, als Anregung und auch um zu verstehen, was in diesen Prozessen verändert werden muss, damit diese Aktion sofort umgesetzt werden kann.
Ja, vielleicht auch einfach an so einem Beispiel wie Paris gesehen, wie wichtig das ist, Verantwortung zu übernehmen durch die politische Steuerungsebene einer Stadt. Ich glaube, das ist an einem Beispiel jetzt mal, das ja sehr bekannt ist, gesprochen, das auch zu zeigen oder auch deutlich zu machen, wo im Moment auch die Hemmnisse liegen. Und da können wir natürlich aus unserem nationalen Fundus auch einiges zeigen. Und das ist immer noch nationales, wenn nicht sogar kommunales Hoheitsrecht. Von daher wird es dann irgendwann doch wieder auf unser eigenes Land zurückgespielt werden, auch wenn das Problem natürlich global ist. Aber wo sind die Hemmnisse und wo sind auch vielleicht Akteure, die es schon gezeigt haben, dass es wichtig ist, Mut zu haben? Und die haben wir auch im eigenen Land. Und deswegen ist schon wichtig, auch den Blick nach außen zu wagen, aber auch nach innen, wo wir stehen.
Ganz konkret nochmal die Frage, ob wir mit den anderen Ländern, mit den anderen Pavillons zusammenarbeiten. Die stehen natürlich im Augenblick genauso unter Schweigepflicht sowie unter wahnsinnigem Druck, mit ihren Beiträgen fertig zu werden. Wir wissen zum großen Teil noch gar nicht, was sie machen. In Belgien wird ein ähnliches Thema verhandelt. Von den anderen Pavillons wissen wir es noch nicht. Vielleicht ist das in der nächsten Woche der Fall. Da gibt es ein großes Kuratorinnen- und Kuratorentreffen von Carlo Ratti eben anberaumt. Und da wissen wir ein bisschen mehr, ob sich nicht nur die Gesamtbiennale, sondern auch die einzelnen Pavillons um ein ähnliches Thema drehen.
So, meine letzte Frage. Du hattest es gerade gesagt, dass sich das Thema so ein bisschen verändert hat. Natürlich macht es immer so vom ersten Aufschlag zum Einreichen. Zweite Runde wird mal feinjustiert. Jetzt ist euer Pavillon dann fertig, der Katalog erscheint hoffentlich dann relativ pünktlich, also es ist quasi alles fertig. Aber dann kommen die Menschen in den Pavillon und erleben ihn, die sollen ihm ja in gewisser Weise auch ausgesetzt werden, so habe ich es jedenfalls verstanden. Fließt das irgendwie noch in eine Art Abschlussbericht? Also gibt es noch so eine Evaluation, der das, was ihr gedacht habt, vielleicht nochmal entweder bestätigt oder korrigiert oder in einen Ausblick münden lässt, der dann vielleicht auch eine Handlungsempfehlung für Politik und Gesellschaft sein könnte. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, November ist Schluss, aber da sollte ja nicht Schluss sein.
Also was wir machen ist, um das zu reflektieren, ist, dass wir das Wetter aufzeichnen in der Zeit und auch parallel dazu eben schauen, wie sich das Gebäude verhalten hat. Also es wird schon eine gewisse, sage ich mal, Abgleich geben von dem, was wir auch im Vorfeld simuliert haben, zu dem, wie es sich dann tatsächlich abspielt und ob das in einem Bericht endet oder ob was wir mit diesen Daten machen. Also wir müssen einen Bericht, wie immer, das ist ja wie ein Zukunftsbauprojekt, da müssen wir an den Bund einen Bericht abgeben, Was da drin steht, glaube ich, das wissen wir zurzeit noch nicht. Man muss auch manche Dinge ein bisschen weiter in die Zukunft schieben, um diesen ganzen Druck noch standzuhalten. Aber uns selber, glaube ich, und wir sind alle forschend und lehrend tätig und auch planend, wir erhoffen uns schon von uns auch, dass wir weiterhin zu dem Thema wir jeden Tag dazulernen und auch aus der Diskussion im Rahmenprogramm, wo schon einige interessante Gruppen sich angemeldet haben, dass wir auch erreichen, dass man anders durch die Stadt geht und dass man uns auch weiterhin damit verbindet.
Super, wenn es dazu keine Ergänzung gibt, würde ich sagen, tausend Dank. Ja, da kommt noch eine Hand, er hat noch eine Idee.
Was ich sagen wollte, ist, dass natürlich durch diese Visibilität und durch die Ausstellung erreicht man viel mehr Menschen als das, was wir normalerweise als Forscherinnen oder als Lehrende machen. Das heißt, interessant ist, neue Anschlüsse zu finden und neue Möglichkeiten auch und mehr Feedback natürlich. Das heißt, die Reichweite ist eine viel größere und das wird für uns sicherlich wichtig sein, das aufzunehmen und das auch, also für uns als Team, aber auch als Ergebnis der Biennale nochmal zusammenzufassen.
Wir würden es wieder machen, die Bewerbung so kurzfristig. Ich glaube, das ist vielleicht auch gut, weil es auch uns selber nochmal gezeigt hat, wo die Grenzen auch sind, von dem so ein komplexes Thema wirklich einzugrenzen, um es verständlich zu machen. Das muss ich schon ehrlicherweise sagen. Das ist natürlich, wenn man sich lange mit so einem Thema beschäftigt und dann auch in den Diskurs geht, auch aufzeigt, wie immens groß dieses Thema ist. Und das auch runterzubrechen, was Nicola gesagt hat, dass es jeder versteht und jede. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung, auch eine schöne. Und da einen Beitrag leisten zu dürfen, spornt uns schon auch an, diese Kraft aufzubringen, so ein Pavillon zu gestalten.
Super, ich sage tausend Dank. Ich glaube, am 10. Mai wird die Biennale für alle eröffnet. Also alle hingehen und gucken. Ich bin und ich glaube, ihr auch, wie immer, sehr gespannt. Danke. Tschüss.
Dankeschön. Danke auch.
Das war DBZ, der Podcast. Heute in seiner 127. Folge. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast, wie immer, mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an info@dbz.de.